Und ich lese jetzt dann aber den Bibeltext für die Predigt, den findet ihr im Programmheft auf Seite 3. Der steht im Galaterbrief in Kapitel 5, die Verse 19 bis 26 nach der neuen Genfer Übersetzung. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein.
Unsere aktuelle Predigtserie trägt immer noch den Titel Gottes Wirken in deinem Leben. Und heute ist die letzte Predigt zu diesem Thema, weshalb ich euch nochmal im Prinzip den ganzen Text dieser Predigtserie extra habe abdrucken lassen. Die ging jetzt 2 Monate. Und eigentlich haben wir uns 2 Monate lang nur mit 2 Versen auseinandergesetzt, nämlich mit den Versen 22 und 23, wo es um diese sogenannte Frucht geht, die Gottes Geist hervorbringt. Da geht es um gute Eigenschaften, die der Geist im Leben von Christen bewirken will. Da ging es um Frieden, um Freude, um Geduld, um Sanftmut, um Treue. Wir haben auch ein paar weggelassen, einfach weil es Sonntage gab, an denen es keine Predigt gab, sonst hätten wir uns alle angeguckt. Und es ging eigentlich immer darum, wie kann das aussehen in unserem Leben? Wie möchte Gottes Geist uns darin wachsen lassen? Was bedeutet das mitten in dieser Welt? Und tatsächlich ist mir gerade die letzten Tage, Immanuel hat schon so ein bisschen auch gesagt, dass einen natürlich die Sachen, die so passieren und jetzt gerade das mit in der Ukraine, mit dem Krieg, dass einen das beschäftigt. Und gerade da ist mir nochmal aufgefallen, wie krass das eigentlich ist. Und also diese Eigenschaften, um die es geht. Und wie sehr Gott derjenige sein muss, der das zum Vorschein bringt in Menschen. Weil, also ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich das nicht in meiner Hand habe, mit so einfach ein bisschen Anstrengung zum Beispiel geduldiger zu werden. Weil, also ich frage es mich ernsthaft, wie sollte das gehen, während jetzt, weil es das gerade das Prägende ist diese Woche, während 1000 Kilometer von hier Krieg geführt wird, eine Invasion stattfindet und so viel Leid und Unrecht geschieht. Wie soll das gehen, dass ich aus eigener Kraft sanftmütiger oder freudiger werde? Und erst recht, wie soll das ein Christ oder eine Christin in der Ukraine schaffen, aus eigener Kraft? Das geht doch gar nicht. Außer man verschließt, keine Ahnung, so seine Augen vor allem, was um einen rum passiert. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich merke da sehr schnell, meine Möglichkeiten und so meine Kraft, die reicht dafür nicht aus. Wie soll ich gnädiger werden, wenn ich sehe, wie Menschen Leid zugefügt wird? Wie kann ich aus eigener Kraft bei so viel Unfrieden, und den erlebt man ja auch im eigenen Alltag immer wieder, aus mir selbst so Frieden hervorbringen? Wie kann ich Treue in mir wachsen lassen, wenn Leute um mich herum ihr Wort nicht halten? Und dann habe ich ja bei mir selbst noch gar nicht angefangen. Ich selbst bin ja auch schon nicht das leuchtende Vorbild für diese tollen Eigenschaften. Wie soll ich das schaffen? Es geht nicht. Es geht nicht aus meiner eigenen Kraft. Und genau das ist die beste Nachricht heute Morgen. Der entscheidende Punkt am christlichen Glauben und bei all diesen Sachen in dem Text ist nicht ich, sondern er. Nicht meine Kraft, nicht das, was ich kann, sondern Gottes Kraft, das, was er kann. Auch nicht mein so doller Veränderungswille, wenn er überhaupt so doll ist, sondern Gottes Geist in mir, der Veränderung bewirken möchte. Nicht meine Leistung, sondern Jesu Leistung für mich und für dich. Nicht ich schaffe die beste Version meiner selbst oder so, sondern Gott bewirkt in mir und in dir diese beschriebenen Eigenschaften. Er lässt die Frucht wachsen. Und er lässt auch den Wunsch wachsen, ihm ähnlicher zu werden. Und er lässt auch den Wunsch wachsen, da konkrete Schritte zu gehen und Sachen im Leben vielleicht zu verändern, von denen man merkt, die sind nicht gut, oder Sachen zu machen, die gut sind. Und das gilt in Krieg und Krise und Pandemie und genauso natürlich in fröhlichen Zeiten oder in Hochstimmung. Gott ist treu und wird das, was er in dir und mir begonnen hat, deswegen treu zur Vollendung bringen. Das verspricht er. Er wird dich ans Ziel bringen. Wenn du dir heute Morgen sonst nichts merkst, dann bitte das. Und ich weiß, dass ein Teil von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch in den letzten Wochen immer und immer wieder schon gesagt wurde. Aber mir ist es zum Anfang dieser letzten Predigt der Reihe nochmal sehr, sehr wichtig. Weil das Thema heute, das abschließende Thema, ist Selbstbeherrschung. Die neunte dieser Eigenschaften, die Gottes Geist hervorbringt. Und ich finde, gerade Selbstbeherrschung klingt zumindest für mich wie kein zweites Thema nach so, hab dich selbst im Griff. Beherrsch dich durch deine eigene Kraft. Das steckt ja eigentlich auch sehr stark in diesem Wort, Selbstbeherrschung. Es liegt in deiner Hand. Aber auch Selbstbeherrschung ist eingebettet in den Text, der gerade eben vorgelesen wurde, in dem es darum geht, dass Gott all das in uns bewirken möchte. Ey, ich merke, ich bin da so froh drüber, dass ich da nicht auf mich allein gestellt bin. Und ja, irgendwie freue ich mich sogar deswegen. Also ich habe mich echt schwer getan diese Woche mit dem Text und mit diesem Thema. Aber mittlerweile denkst du, ja, ey, auch Selbstbeherrschung gehört in diesen Text und auch Selbstbeherrschung möchte Gott in uns hervorbringen. Und dann kann man sich sogar fast mit einer Entspanntheit diesem Thema widmen. Und noch eine kurze Randbemerkung. Ich hatte es gerade auch schon so ein bisschen gesagt. Ich habe in der Vorbereitung stark gemerkt, vor allem natürlich seit Donnerstag, dass irgendwie so dieses Thema Krieg die ganze Zeit auch so ein bisschen mitläuft plötzlich in den Gedanken. Und natürlich prägt es dann auch, wie ich meine Predigt vorbereite. Und ich will versuchen, mit der Predigt einen Weg zu gehen zwischen in erster Linie, weil das ist meine Aufgabe, in erster Linie Gottes Wort treu auslegen und gleichzeitig aber Dinge, die um mich herum passieren, davon nicht auszuklammern. Im Gegenteil, Gottes Wort darauf anzuwenden und dann auch immer mehr zu lernen, wie Gott über die Sachen denkt, die passieren und was sein Blick ist. Denn einen großen Teil von dem, was er denkt und was sein Blick auf Dinge ist, kann man wissen, weil es in der Bibel steht und kann man kennenlernen. Und deswegen will ich auch heute versuchen, das zu machen in dem Wissen, dass natürlich Krieg irgendwie ein riesiges Thema ist. So. Aber Gott ist auch darin souverän. Und vielleicht können wir heute Morgen ein bisschen mehr darüber lernen, was Selbstbeherrschung gerade jetzt für uns und für Christen überall bedeuten kann. Klammer zu. Bei mir ist es so, dass wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, dann google ich das meistens. Auch teilweise in der Predigtvorbereitung. Und das klappt in dieser Serie richtig gut, weil es sind ja immer so Schlagwörter wie Gnade oder Güte oder jetzt eben Selbstbeherrschung. Und ich finde es richtig interessant, das einfach mal bei Google einzugeben und dann gar nicht die ganzen Artikel zu lesen, sondern einfach nur mal zu schauen, was so die ersten Seiten sind, die vorgeschlagen werden. Weil mir gibt es so ein bisschen ein Gefühl davon, zu welchen Themengebieten oder in welchen Themengebieten dieses Wort eine Rolle spielt. Und das habe ich bei Selbstbeherrschung auch gemacht. Und die ersten Seiten, die einem dann vorgeschlagen werden, zumindest mir vorgeschlagen wurden, es kann auch sein, dass anderen natürlich andere Sachen vorgeschlagen werden, bei mir waren die ersten Seiten karrierebibel.de, Selbstbeherrschung lernen, Nerven aus Stahl. Dann, danach kam Wikipedia, dann kam yogawiki.de zum Thema Selbstbeherrschung, neuronation.de, der Schlüssel zum Erfolg, Selbstbeherrschung. Foodspring.de, da ging es um Essen und zwar um Selbstkontrolle, 7 Tipps für mehr Selbstdisziplin. Und danach wurde ein Video von YouTube vorgeschlagen, trainiere deine Selbstbeherrschung, Tipps von einem Sicherheitsberater. Und wenn man dann, ich habe da noch ein bisschen weitergeblättert, dann setzte sich das tatsächlich so ungefähr in den Gebieten fort, also Karrieretipps, Persönlichkeitsratgeber, Yoga. Ab und an kam dann auch eine christliche Seite, weil Selbstbeherrschung kommt ja auch in der Bibel vor. Und dann habe ich in ein paar Seiten doch noch reingeguckt und Selbstbeherrschung wurde einem da vorgestellt, vor allen Dingen so als nützliche Eigenschaft, die mich weiterbringen soll. Vor allem im Berufsleben, aber auch so ganz grundsätzlich in meiner Persönlichkeit. Und Selbstbeherrschung bedeutete da Dinge wie tatsächlich mir Gefühle nicht anmerken lassen, vor allem im Beruf. Stress aushalten, in mir ruhen. Und auch so ganz insgesamt meine Gefühle unter Kontrolle haben. Und bloß nicht peinlich überreagieren, egal was passiert. Also so, wenn man sich die Sachen durchgelesen hat, so ein bisschen wie so ganz losgelöst sein von seiner Umgebung. Über den Dingen schwebend und volle Kontrolle haben. In jedem Moment, was auch immer passiert. Und so ein bisschen so nach dem Motto, mit diesen einfachen Tricks und ein bisschen Yoga für jeden erreichbar. Will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber so ein bisschen entstand eben der Eindruck, wenn man sich durch die ersten Seiten bei Google klickt. Wenn man jetzt so über, oder als ich dann auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, musste ich noch dran denken, dass bei Selbstbeherrschung bei mir schnell so Streitsituationen aufploppen oder sowas wie Ärger mit seinen Kindern, die ich jetzt noch nicht habe, aber wenn ich mich auch an früher zurückerinnere, vielleicht verliert man die Beherrschung oder ist man selbst beherrscht. Schreit man sich gegenseitig an oder ist man selbst beherrscht? Verliert man die Geduld mit dem Kind, weil es einfach nicht macht, was es soll? Oder ist man selbst beherrscht? Aber ist das das, was in diesem Text und in der Bibel insgesamt mit Selbstbeherrschung gemeint ist? Am Anfang beim Vorbereiten habe ich gedacht, ja, also so, weil, naja, Selbstbeherrschung steckt ja schon im Wort, sich im Griff haben, alles unter Kontrolle haben, auch so die Emotionen im Griff haben, auch Dinge ertragen, die passieren, also so ein bisschen so stoisch ertragen. Da komme ich nämlich auch nachher noch zu den Stoikern, die philosophische Richtung. Und so ein ganz klein wenig davon, glaube ich, stimmt auch. Auch da komme ich gleich zu. Aber so ganz ist es das nicht. Weil wenn man Selbstbeherrschung so versteht, dann klingt es ja doch sehr nach, reiß dich zusammen. Streng dich an. Du hast es in der Hand. So auf Englisch könnte man sagen, get your shit together. Beherrsch dich. Und wenn man da jetzt weiterdenkt, dann hat es ganz schön viel von Selbstgerechtigkeit. Selbsterlösung könnte man es vielleicht auch nennen. Und wenn man da dann landet, naja, merkt man, das widerspricht der Botschaft des Evangeliums. Nämlich, dass uns Gottes Gnade geschenkt wird. Es widerspricht dem sogar im Kern. Weil der Kern ist, wir sind nicht aus uns selbst heraus schon gerecht. Wir versagen. Ich habe mein eigenes Leben nicht perfekt im Griff. Aber Gott vergibt und schenkt mir seine Gnade. Und das gilt immer und immer wieder. Also kann das so ganz nicht mit Selbstbeherrschung gemeint sein. Zumindest nicht so im biblischen Sinne verstanden. Und was mir auch oft hilft bei so Themengebieten ist, dass ich mir erstmal anschaue, was es denn nicht bedeutet. Gerade wenn ich nicht so ganz klar sagen kann, das ist es oder so, gucke ich dann gerne auch mal, naja, was heißt es denn auf jeden Fall nicht? Und das will ich bei Selbstbeherrschung auch mal machen, weil das hat mir tatsächlich weitergeholfen, weil man dadurch das Thema eingrenzen kann. Und dann will ich mit euch drauf gucken, was es denn bedeutet. Und vor allen Dingen, was es für uns hier jetzt bedeutet. Ich habe gemerkt, das kann sehr nach, was ich gleich sage und auch was ich vielleicht schon gesagt habe, sehr nach so wissenschaftlicher Abhandlung oder Referat klingen. Deswegen nochmal als Erinnerung, denkt dran, es geht um eine ganz konkrete Eigenschaft, die Gottes Geist in uns hervorbringen möchte. Das ist wirklich was eigentlich zutiefst Persönliches und das Miteinander Prägendes. Auch wenn es in der Bibel nur sehr, sehr selten, nämlich in 7 Versen überhaupt nur, habe ich mal nachgeguckt, um Selbstbeherrschung geht, scheint Gott das sehr wichtig zu sein. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass wir uns das auch genau angucken. Was ist Selbstbeherrschung nicht? Ich habe mal so 3-4 Sachen, auf die ich gekommen bin. Selbstbeherrschung bedeutet nicht Emotionslosigkeit. Selbstbeherrschung bedeutet nicht Emotionslosigkeit. Es bedeutet nicht, alles, was um mich herum passiert, betrifft mich nicht. Ich stehe über allem. Ich bleibe in jedem Moment so ganz in mich gekehrt und lasse mir nichts anmerken. Und ich glaube, Selbstbeherrschung kann sehr schnell damit verwechselt werden. Also somit, ich nenne es mal so eine sachliche Emotionslosigkeit, die dann womöglich sogar noch christlich aufgeladen ist. Ich zeige keine Gefühle, weil ich so sehr in Jesus ruhe, dass mich nichts aus der Fassung bringt. Ich beschreibe hier ein bisschen extrem und vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber es kann schon schnell passieren, dass man Selbstbeherrschung damit verwechselt. Ja, zum Beispiel, wenn man jemanden sieht, der so sehr emotional ist und vielleicht von was bewegt ist und deswegen weint und dann schnell in ein Denken kommt von, ja komm, beherrsch dich mal. Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Aber darum geht es nicht bei Selbstbeherrschung. Ich habe ist schon einige Jahre her jetzt, mal auf einem großen christlichen Kongress eine Predigt gehört, wo der Prediger meinte, dass wenn wir uns unserer Identität in Jesus so richtig bewusst sind, oder anders gesagt, wenn man so richtig Christ oder Christin ist, dass einen dann nichts und niemand mehr verletzen kann. Weil, das war seine Begründung, man ja weiß, wer man in Jesus ist und wie wertvoll man in Jesu Augen ist. Und ich kann seinen Gedankengang so ein bisschen verstehen, glaube ich. Aber ich denke, dass das eine große geistliche Lüge ist. Denn Selbstbeherrschung bedeutet nicht Emotionslosigkeit. Selbstbeherrschung bedeutet auch nicht Unverletzlichkeit. Und das zeigt sich bei Jesus. Und übrigens überall in der Bibel. Der kürzeste Vers, der überhaupt in der Bibel steht, ist, soweit ich weiß, Johannes 11, Vers 35. Jesus weinte. Punkt. Und Jesus weinte mehr als einmal. Klar geht es da nicht jedes Mal darum, dass er jetzt verletzt wurde oder so. Aber allein dieser kurze Vers zeigt ja schon, Selbstbeherrschung kann nicht Emotionslosigkeit bedeuten. Jesus, könnte man sagen, ist so der Mensch überhaupt. Er ist der, der allen anderen Menschen, uns allen, gezeigt hat, wie Gott sich Leben vorgestellt hat. Wenn wir alle so leben würden, wie Jesus gelebt hat, dann wäre diese Erde das Paradies. Tun wir aber nicht, ist sie aber nicht, was leider auch wir in Europa gerade alle nochmal deutlich merken. Und dankenswerterweise wusste Gott darum. Er wusste darum, dass wir das nicht hinbekommen. Weshalb Jesus nicht nur Vorbild, sondern vor allem auch unser Retter geworden ist. Jesus hat perfekt Gottes Eigenschaften gezeigt und vorgelebt. Und er hat geweint. Er hat gelitten. Er hat Schmerz herausgeschrien. Er war zornig über Sünde, traurig über Ablehnung, war feiern mit seinen Freunden, hat Witze gemacht, oft so voll feiner Ironie. Das ist, wenn man die Evangelien, also die Biografien, mal unter der Brille ein bisschen liest, findet man echt lustige Sachen. Er ist laut geworden, er war sanftmütig, darum ging es letzte Woche, liebevoll, voller Mitgefühl. Zusammengefasst, Jesus war das Gegenteil von einem emotionslosen oder so apathischen Menschen, der sich nichts anmerken lässt, immer so sachlich kühl die Kontenance bewahrt. Denn Jesus war in anderen Menschen wichtig. Und das, was um ihn herum passiert ist, das hat was mit ihm gemacht. Und deswegen glaube ich, dass das Gleiche auch natürlich für uns gelten sollte. Für die, die ihm nachfolgen, die zu ihm gehören. Tim Keller, ein amerikanischer Pastor, der hier relativ regelmäßig zitiert wird, hat mal in der Predigt gesagt, dass Christen nicht Stück für Stück emotionsloser werden oder werden sollten, weil sie, ja, keine Ahnung, so über den Dingen schweben oder so, sondern genau im Gegenteil. Dass sie eigentlich immer emotionaler werden, weil sie immer mehr mit denen leiden, die leiden. Weil sie immer mehr sich mit denen freuen, die sich freuen. Weil sie immer mehr mit den Trauernden trauern. Weil sie immer mehr mit den Feiernden feiern. Weil ihnen ihre Mitmenschen, zusammengefasst, immer wichtiger werden. Und ihnen eben nicht egal ist, was um einen rum passiert. Und deswegen kann es uns tatsächlich meines Erachtens auch nicht egal sein, wenn Krieg herrscht. Wenn Menschen leiden. Weil es Menschen sind, die in Gottes Augen wertvoll sind. Bitte Gott gern darum, dass er dir mehr von seinem Herzen zeigt. Und lasst uns für die Menschen in der Ukraine beten. Das ist unsere Aufgabe als Kirche. Und deswegen werden wir das nachher auch machen. Selbstbeherrschung bedeutet niemals Emotionslosigkeit. Oder andersrum, Gefühle auszudrücken bedeutet nicht, keine Selbstbeherrschung zu haben. Außerdem bedeutet Selbstbeherrschung nicht, alles kontrollieren zu können. Also es bedeutet nicht, Ich habe alles im Griff. Es bedeutet nicht, ich bin so völlig Herr meiner selbst. Ich brauche nur mich. Wenn ich mich nur genug anstrenge und mich genug bemühe, dann bin ich so richtig gut selbst beherrscht. Das ist so ein bisschen der Part, der auf den Karriere-Websites stand. Anstrengung, Disziplin, Kontrolle. Und wenn man das zu Ende denkt, würde das ja eigentlich nämlich dann bedeuten, dass ich Gottes Gnade nicht mehr so richtig bräuchte. Weil ich ja selber klarkäme. Weil ich mich ja selber völlig im Griff hätte. Habe ich aber nicht. Ich brauche Gottes Gnade. Immer. In jedem Moment. In all meinen Gefühlen. Im Miteinander mit anderen Leuten. Wenn ich die Nachrichten lese. Denn ich habe mein Leben nicht unter Kontrolle. Im Jakobusbrief schreibt Jakobus dazu Folgendes. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, dann ist er ein vollkommener Mensch, der auch in jedem anderen Bereich seines Lebens, unter Kontrolle halten kann. Wer sich nicht zu Schulden kommen lässt durch Worte, ist ein vollkommener Mensch. Und dann schreibt er danach, wie wir als Menschen nicht mehr so ein kleines Organ wie unsere Zunge unter Kontrolle haben. Und er nennt die Zunge einen Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Sehr poetisch und auch ein bisschen bitter. Was er damit sagen will, Jakobus, ist, dass wir haben nicht die volle Kontrolle über uns selbst, weil wenn wir die ja hätten, dann wären wir vollkommen, perfekt. Hätte ich die volle Kontrolle über mich, über mein Reden, mein Tun, mein Denken, dann, also wenn ich das alles im Griff hätte, bräuchte ich Gott nicht mehr so richtig. Vor allem nicht seine Gnade. Aber ich brauche seine Gnade. Sehr, sehr dringend. Und bin sehr dankbar, dass er sie auch schenkt und niemandem vorenthalten wird. Selbstbeherrschung bedeutet nicht volle Kontrolle. Selbstbeherrschung bedeutet außerdem nicht, so völlig losgelöst zu sein von seiner Umgebung. Wie so autonom zu sein davon, als wenn mich das alles nicht betrifft. Selbstbeherrschung legt ja sehr den Fokus auf mich selbst. Und übrigens heißt das deutsche Wort Selbstbeherrschung ist tatsächlich wie eine 1:1 Übersetzung von dem, was im Griechischen in der Bibel steht. Also das ist tatsächlich eine ganz gute Übersetzung davon. Aber klingt ja sehr nach ich muss mich im Griff haben oder ich so, es kommt auf mich an. Und da kann der Eindruck entstehen, dass das Ziel ist, autonom von allem zu sein, was um mich rum ist. Und das ist sehr spannend, weil wenn man sich anschaut, was Selbstbeherrschung in der damaligen Zeit, also so circa 60 nach Christus oder 50 nach Christus, in der Kultur bedeutet hat, dann ist es tatsächlich damit gemeint. Selbstbeherrschung war ein großer und bekannter Begriff. Der kommt nicht nur in der Bibel vor, wo er ja sehr selten vorkommt, sondern war eigentlich vor allen Dingen in der damaligen Umwelt ein sehr, sehr bekanntes Konzept. Aber in der Bibel ist was anderes damit gemeint. Und ich glaube, so das Prinzip dahinter kennt man so ein bisschen. Es gibt in wahrscheinlich jeder Sprache, aber natürlich auch in der deutschen Sprache, Wörter und Konzepte, die sehr, sehr klar für eine bestimmte Sache stehen. Obwohl eigentlich das Wort erstmal neutral ist. Ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber das Wort Führer ist eigentlich ja erstmal einfach ein Wort, was sowas wie ein Anführer oder einen Chef oder einen Guide oder irgendwie sowas bedeutet. Und trotzdem denkt natürlich bei dem Wort jeder direkt ans Dritte Reich und an Hitler. Das Wort ist für lange, lange Zeit gebrandmarkt, weshalb es definitiv sinnvoller ist, es gar nicht erst zu verwenden, weil Leute sonst an was anderes denken, als man womöglich meint. Vielleicht meint man einfach einen, der durch die Stadt führt oder so. Ein bisschen ähnlich ist es bei diesem Begriff Selbstbeherrschung in der damaligen Zeit. Selbstbeherrschung war eine sehr, sehr wichtige Tugend in der griechischen Philosophie und somit auch in der Zeit, als große oder die meisten Teile des Neuen Testaments geschrieben wurden. Und wenn man sich dann anschaut, was das in der Philosophie bedeutet hat, zeigt sich ein weiterer Grund, warum die Bibel mit dem Begriff sehr, sehr sparsam umgeht. Vor allem unter den, ich hatte schon ganz kurz erwähnt, den sogenannten Stoikern, ich bin mir immer nicht sicher, wie man es ausspricht, einer bestimmten philosophischen Richtung, war ein großes Ziel die volle Selbstbeherrschung. Und die sah so aus, dass man tatsächlich so völlig losgelöst von allem sein Leben lebte. So autonom von allem, was um einen rum passierte. So, man kennt es ja so, stoisch in sich ruhen, ist ja ein Begriff. So, keiner konnte einen was, ich stehe über den Dingen und ich bin in mir genug, ich brauche nur mich. Genau das ist nicht das Ziel des christlichen Glaubens. Im Gegenteil. Die Bibel macht so deutlich, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Ich habe es ja auch schon ein bisschen gesagt, dass wir nämlich auf uns allein gestellt nicht klarkommen. Auch nicht klarkommen müssen. Nicht Autonomie ist das Ziel, sondern das Gegenteil. Abhängigkeit von Gott. Sich ganz an ihn zu hängen. Wie so ein kleines Kind sich an seine Eltern hängt. Das ist eigentlich viel mehr das Ziel. Paulus selbst schreibt das in einem anderen Brief, im Epheserbrief. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall schreibt er da, auch ihr gehört jetzt zu Christus, an die Kirche in Ephesus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Jetzt kommt's. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt und die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt Gottes Eigentum seid. Wir gehören als Christen zu Gott. Das sind sehr große Worte, sein Eigentum. Und das ist schon auch krass. Und Autonomie und Unabhängigkeit von Gott ist das Gegenteil davon und definitiv nicht das Ziel unseres Lebens, sondern im Vertrauen und auch in der Abhängigkeit von Gott zu wachsen. Abhängigkeit von Gott ist nichts Schlechtes, sondern was sehr, sehr Gutes. Und wenn ein Leser in der damaligen Zeit von Selbstbeherrschung liest, dann hätte es sehr schnell passieren können, dass er an dieses philosophische Konzept denkt, an Autonomie, was aber was ganz anderes meint, als Selbstbeherrschung in der Bibel meint, aus Gottes Perspektive. Selbstbeherrschung meint nicht, dass ich alles und auch nicht mich völlig kontrollieren kann. Das macht Jakobus mit anhand der Zunge sehr deutlich. Und es meint auch nicht, dass ich völlig unabhängig bin von allem um mich rum, was Paulus im Epheserbrief deutlich macht. Das Ziel ist vielmehr sogar die Kontrolle abzugeben und Gottes gute Leitung anzunehmen. Zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue darauf, dass du am besten weißt, was gut für mich ist. Ich habe es nicht im Griff, du aber schon. Ich werde scheitern, leider, aber deine Gnade gilt mir. Und auch das ist sehr, sehr herausfordernd. Ich persönlich tendiere dazu, dass ich Sachen gern so in meiner Kontrolle haben will, alles im Griff haben will. Und ich brauche die Erinnerung, dass es gut ist, wenn Gott alles im Griff hat und dass das ausreicht. Und wenn du merkst, dass dir das ähnlich geht und dir Vertrauen fehlt, dass Gott alles im Griff hat, und gerade wenn man Nachrichten liest, kann der Eindruck entstehen, dann bitte Gott darum, dass er dir Vertrauen schenkt. Er wird es dir gerne geben, weil er sich genau das wünscht, dass wir ihm vertrauen. Und wir müssen gar nicht alleine klarkommen, sondern Gott ist für uns da. Und noch ein kurzer Gedanke dazu. Kontrolle abgeben bedeutet auch nicht sowas nach dem Motto, gut, ich mache jetzt, was ich will. Und Gott, der die Kontrolle hat, kann ja dann bei Bedarf Bescheid geben, wenn irgendwas davon blöd ist oder so. So nach dem Motto, ich habe keine Verantwortung mehr für irgendwas, was ich tue. Was teilweise auch ein Vorwurf ist, der dem christlichen Glauben gemacht wird. Dann ist ja alles egal, so nach dem Motto. Aber das ist nicht gemeint, sondern eher, ich meine sowas wie, hey, denke ich, dass ich alles im Griff habe? Oder vertraue ich darauf, dass Gott die Dinge viel besser im Griff hat? Ja. Selbstbeherrschung bedeutet nicht, alles kontrollieren zu können und auch nicht, unabhängig von allem zu sein. Und eine vierte und letzte Sache, die Selbstbeherrschung nicht bedeutet, bevor ich dann darauf eingehe, was es denn bedeutet, ist, sich von allem loszusagen. Sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, sich allem zu enthalten. Und da muss ich jetzt ein bisschen mehr differenzieren. Also Selbstbeherrschung bedeutet nicht, so ein völlig enthaltsames Eremitendasein zu fristen, ein bisschen überspitzt. Ist wahrscheinlich auch nicht das Erste, woran man denken würde, aber tatsächlich ein gar nicht so seltenes Vorgehen. Das Mönchtum ist ein gutes Beispiel für so eine Interpretation von Selbstbeherrschung und auch tatsächlich, wie viele christliche Gemeinden ihr Gemeindedasein leben, ist Ausdruck von bewusst oder unbewusst so einem Verständnis. Sie haben was Richtiges erkannt, aber dabei den Bogen überspannt. Richtig ist nämlich Folgendes. Selbstbeherrschung bedeutet, Dinge zu lassen, von denen Gott sagt, dass sie falsch sind. Selbstbeherrschung bedeutet, den guten Weg zu gehen. Den, ich nenne es mal, Evangeliumsmittelweg. Nicht so zu leben, als wäre alles egal, aber auch nicht so zu tun, als würde mich mein Tun retten. Selbstbeherrschung bedeutet, ich erkenne an, dass es Dinge gibt, von denen Gott sagt, dass sie falsch sind. Dass sie mir und auch anderen schaden. Und, das ist da auch entscheidend, ich will lernen, diese Dinge zu lassen. Mich dieser Dinge zu enthalten. Das bedeutet Selbstbeherrschung in der Bibel. Ganz platt gesagt, Sünde zu lassen, Versuchung nicht nachzugeben. Diese beiden Dinge. Das ist Selbstbeherrschung. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, merkt man, darin stecken Aspekte von Enthaltsamkeit. Selbstbeherrschung kann Verzicht bedeuten. Nämlich Verzicht auf Dinge, die Gott nicht gut findet. Und deswegen, das ist im Prinzip nicht die einzige, aber ein Teil der Begründung, warum sich zum Beispiel Nonnen und Mönche in Klöster so völlig aus der Welt rausziehen. Nämlich quasi, um die Sünde auszuschließen. Um sich der Sünde zu enthalten. Und das, womöglich kann das in so einem besonderen Umfeld besser geschehen. Aber eigentlich ist es auch Käse. Weil, also, die nehmen sich ja mit ins Kloster. Und solange die sich mit ins Kloster nehmen, naja, ist es immer noch halt eine Gruppe von Leuten, die Sünder sind. Und da lässt sich dann auch, also ich würde auch Sünde eine Rolle spielen. Von daher ist es auch nicht, vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Und Gleiches gilt für Gemeinden, die sich aus ihrer Umwelt, also so aus ihrer Gesellschaft, völlig rausziehen, um die Sünde dieser Welt, könnte man so ein bisschen lapidar sagen, auszuschließen. Das, was auf uns eindringt. Aber viel herausfordernder ist eigentlich da mein eigenes Herz und ich und irgendwie die Sünde in meinem Leben. So, man könnte sagen, der Angriff von innen. Die Sünde in mir. Und die kann ich nicht einfach ausschließen. Und da zeigt sich plötzlich, Selbstbeherrschung ist voll das große Thema. Und gar nicht nur so, ja, halt jetzt noch die 9. Eigenschaft, die auch noch mit rein musste. Zu lernen, Sünde zu lassen, ist ein Lebensthema. Das wird mich jedes Jahr meines Lebens auf dieser Erde beschäftigen. Und es ist ganz schön herausfordernd. Auch wenn es eingebettet ist in diesen Text, wo es darum geht, dass Gott es in mir oder Gottes Geist in mir hervorbringen will, ist es ganz schön herausfordernd. Das ist nicht so easy peasy. Weil es bedeutet, ich muss anerkennen oder will darin wachsen, auch anzuerkennen, dass es Dinge gibt, die Gott schlecht findet. Und es können Dinge sein, von denen ich denke, dass sie eigentlich ganz cool sind. Oder Dinge, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Aber da bleibt es ja noch nicht stehen. Das ist noch nicht genug, sondern also nur weil ich anerkenne, dass Gott eine bestimmte Sache schlecht findet, heißt es ja noch lange nicht, dass diese Sache in meinem Leben keine Rolle mehr spielt. Ich kann zu dem Schluss kommen, dass Pornografie wirklich schlecht ist. Fundamental dem widerspricht, wie Gott sich Sexualität gedacht hat und welchen Wert er Menschen gegeben hat. Und trotzdem kann es sein, dass es in meinem Leben eine Rolle spielt. Ich kann all die Dinge, die Paulus, und deswegen habe ich auch diesen längeren Text nochmal abgedruckt, in Galater 5, den Versen 19 bis 21, da nennt er so ganz, ganz viele Eigenschaften, die oder so Dinge, die Folge sind, wenn wir uns von unserem eigenen Wünschen bestimmen lassen quasi. Ich kann all diese Dinge schlecht finden und dennoch spielen einige dieser Dinge eine Rolle in meinem Leben. Bei Selbstbeherrschung geht es nicht einfach nur um ein Denkkonzept, ein Abnicken von Sachen, so, ja, finde ich falsch, gehe ich mit. Sondern da geht es um ein ganz praktisches Tun, beziehungsweise ein Lassen. Selbstbeherrschung zum Beispiel auf Pornografie bezogen bedeutet, es zu lassen. Keine Pornos zu schauen. Die Dinge aus meinem Leben verbannen, die Gott nicht gut findet, die ihn nicht ehren, die sündig sind. Und Versuchungen oder teilweise wird es auch so Anfechtung genannt, so ein christliches Wort, diesen Dingen nicht nachzugeben. Das bedeutet Selbstbeherrschung. Puh, und das ist ganz schön herausfordernd. Und darüber hinaus stecken auch Aspekte von dem, was ich eben gesagt habe, was Selbstbeherrschung jetzt nicht ist, stecken da schon auch drin. Es ist nicht ganz so schwarz-weiß. Natürlich hat es was mit meinen Emotionen zu tun. Es hat auch irgendwie was mit Kontrolle zu tun. Oder was im Griff haben. Aber ich will verhindern, dass der Eindruck entsteht, dass Selbstbeherrschung in erster Linie was ist, was ich aus meiner eigenen Kraft irgendwie hervorbringen kann oder so. Gott kann das in mir wachsen lassen. Er will das in mir wachsen lassen. Und er kann und will auch den Wunsch überhaupt erstmal in mir wachsen lassen, Sünde immer mehr zu lassen. Den Wunsch dagegen anzukämpfen, auch wenn es herausfordernd ist oder sogar schmerzhaft. Und wir sind dabei nicht auf uns allein gestellt. Und das ist so wichtig. Selbstbeherrschung bedeutet, Sünde zu lassen, Versuchungen nicht nachzugeben und Verlangen und auch Emotionen den von ihnen von Gott angedachten Platz zu geben. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, das lohnt sich sehr, weil wir dadurch Jesus ähnlicher werden. Und wir werden das nicht aus unserer eigenen Kraft schaffen, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, aber wir müssen es auch nicht aus unserer eigenen Kraft schaffen und ich glaube und hoffe, dass auch das klar geworden ist. Und da will ich auch kurz den Bogen zum Anfang zurückschlagen. Gottes Geist will das in uns wachsen lassen. Gott will dir und mir dabei helfen, Sünde zu lassen und er will uns ihm ähnlicher machen. Das ist im Prinzip positiv formuliert, auch das, was mit Selbstbeherrschung gemeint ist. Jesus ähnlicher werden, dadurch, dass wir Sünde lassen. Und damit zeigt sich auch, warum das eigentlich der perfekte Abschluss dieser ganzen Reihe ist und auch so gut passt als neunte und letzte dieser Eigenschaften, weil irgendwie umfasst das Ganze auch so ein bisschen. Und dabei ist unser Tun immer eingewoben in Gottes Tun, wie so zwei große Hände, die zwei kleine Hände oder so zwei Kinderhände umfassen. Er lässt uns nicht allein damit, niemals, weil er selbst es ja am allermeisten will, dass das in uns passiert, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und darauf dürfen wir vertrauen. Uns gilt seine Gnade, er weiß, dass wir scheitern, er weiß, dass auch Selbstbeherrschung ein Wachstumsprozess ist, der dauert. Und deswegen ist er auch so geduldig in unserem Werk. Und deswegen gilt weiterhin seine Gnade, deswegen gilt weiterhin seine Vergebung, deswegen gilt weiterhin seine Treue, seine Geduld, seine Sanftmut, sein Frieden, seine Güte. Und ich habe irgendwas vergessen. Das gilt uns und das gilt dir. In jedem Moment deines Lebens. Darauf dürfen wir vertrauen. Ich möchte beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir uns hierbei mittendrin jetzt 2 Monate lang diese neuen Eigenschaften angucken konnten, die du in denen, die zu dir gehören, immer mehr zum Vorschein bringen willst. Und du weißt, dass es für uns, ja wahrscheinlich für uns alle, irgendwie herausfordernd ist, so zu lernen, was wir selber tun können dafür und wo wir uns echt einfach fallen lassen dürfen und sollen in deine Hand. Ich danke dir, dass du so treu in unserem Werk bist und das auch weiterhin sein wirst. Ich bitte dich, dass du uns darin ermutigst, zu lernen, Sünde zu lassen. Mach uns zu einer Gemeinschaft, die sich gegenseitig darin unterstützt, weil es echt nicht einfach ist. Ich muss gerade an Vers denken, wo es heißt, helft einander Lasten zu tragen. Und da geht es tatsächlich um Sünde in diesem Vers. Und ich bitte dich darum, dass wir eine Gemeinschaft werden, die darin stark ist, sich zu helfen, Lasten zu tragen. Jesus, ich danke dir, dass du die allergrößte Last uns schon abgenommen hast und für uns gestorben bist. Danke, dass uns deswegen Gottes Gnade für immer gilt. Amen.